Wir werden jetzt dann mit der Predigt starten. Normalerweise wäre jetzt hier live die Situation so, dass ich jetzt dem Gast der Predigt dann zuzwinkern würde und sagen würde, Martin, jetzt kannst du auf die Bühne kommen, aber ich sehe den Martin nicht, sondern er ist ja live zugeschaltet. Deswegen, Martin, jetzt ist der Moment, wo du dann dich von stumm auf laut stellen darfst. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt auch alles und wir dir jetzt dann zu deiner Predigt zuhören dürfen.
Ja, nochmals guten Abend. Können wir kurz testen? Ist das hörbar, sehbar?
Also vom großen Saal sieht man dich und hört man dich.
Okay, gut. Ja, nochmal Dankeschön für die Einladung. Ich wäre zwar lieber bei euch live in Esslingen, aber besser als gar nichts. Und nochmal Schneegrüße aus dem Michigan. Es hat hier 20 Zentimeter geschneit heute Vormittag. Ja, ich soll ein bisschen sozusagen den Einstieg bieten für diese Serie, wieso das Why, ein Thema, das sicherlich man nicht an einem Abend erschlägt, aber vielleicht können wir zumindest uns dem ein bisschen annähern. Wie manche von euch wissen, habe ich viele Jahre in London gelebt und dort gibt es eine Brötchenkette oder eine Sandwichkette, die heißt Pret à Manger. Und wenn man dort in jeden Laden hineinkommt, hängt dort ein riesiges Mission Statement. Unser Auftrag ist es, nur organische Ingredienzien zu verarbeiten und ich weiß gar nicht, was alles ist. Aber jedenfalls hängt dort für jeden Mitarbeiter als auch für jede für jeden Kunden und Kundin sichtbar sozusagen die Mission, die Aufgabe oder der Wunsch, wie sich diese Organisation verhalten will. Und natürlich ist in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, das ganze Thema Vision Statement, Mission Statement ist ausgeufert und nicht nur große Organisationen haben Mission Statements, sondern schon der Laden, der Schusterladen oder der dir einen neuen Schlüssel nachmacht. Und dabei ist es natürlich ein bisschen ironisch, weil eigentlich geht es nur darum, dass du hier den Schlüssel machst, da braucht man ein großes Mission Statement. Aber ich denke mir schon, dass die Frage, wieso gibt es uns und wozu gibt es uns, eine wichtige ist. Und dementsprechend bin ich dankbar, dass ihr auch ein Stück weit diesen Prozess jetzt angestoßen habt. In unserem Fall oder in eurem Fall geht es mehr darum zu fragen, was hat Gott sich dabei gedacht? Natürlich, dass er mich persönlich berufen hat, aber dass er auch uns, und darum geht es eigentlich heute ein Stück weit mehr natürlich, als Leib, als Gemeinde berufen hat. Was hat er sich gedacht? Und auch ein Stück weit, wozu hat er uns ins Leben gerufen? Was ist der Zweck? Oder, und das Wort ist ja heute schon einmal gefallen, was ist die Berufung, was ist der Auftrag, den er sich für uns vorstellt? Und da möchte ich heute zwei Bibelstellen in besonderer Weise ansehen. Die eine ist für jeden Zephimmer geradezu, wenn nicht tätowiert, auf den Oberarm, dann zumindest auswendig. Johannes 17, 21, ich bete darum, dass sie alle eins seien, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist die eine Stelle, die ich mir ansehen möchte. Wenn wir uns, das ist immer die Gefahr bei Bibelstellen, die wir schon lange kennen, dass wir sie fast als selbstverständlich hinnehmen und gar nicht mehr die Schlagkraft dieses Wortes spüren, wenn wir es lesen. Eigentlich ist diese Stelle geradezu anmaßend, wenn nicht Jesus selbst sie gesprochen hätte. Der Gedanke, dass etwas in uns, dass der Heilige Geist etwas in uns bewirken kann als Gemeinde Jesu, das dazu führt, dass die Welt sieht, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Das ist ja ein unheimlicher Auftrag. Aber mit anderen Worten, die Einheit, um die es Jesus hier geht, ist nicht nur, dass wir weniger Zeit verbringen, uns zu überlegen, welchen Film wir heute Abend ansehen oder mit welcher Farbe wir den Raum ausgestalten, sondern diese Einheit ist wegen unseres Auftrags. Ein Stück weit ist die Einheit ein Schlüssel dafür, dass wir unseren Auftrag, nämlich Jesus zu verkünden, glaubhaft zu verkünden, auch tatsächlich wahrnehmen. Und wenn wir natürlich die Geschichte des Volkes Gottes ansehen, dann sehen wir natürlich auch den Umkehrschluss, dass gerade dort, wo Spaltung stattfindet, gerade dieser Auftrag nicht erfüllt werden kann. Jetzt ist aber die Frage, worauf beruht diese Einheit, von der Jesus spricht? Und einerseits natürlich, und deshalb möchte ich auch im Zusammenhang ein bisschen weiter ausgreifen und nicht nur den Vers 21 ansehen, sondern eigentlich von 13 bis 23. Das heißt, wenn ihr eine Bibel dabei habt, was ich hoffe, dann würde ich euch ermutigen, Johannes 17 aufzuschlagen. Ein erstes Fundament, und natürlich das wichtigste Fundament für diese Einheit, ist unsere Beziehung zu Christus. Und ich finde es aber noch einmal spannend, wie in dieser Bibelstelle das ausgedrückt wird. Weil da steht im Vers 19, und für sie weihe ich mich, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Ich lese übrigens aus der neuen Genfer Übersetzung. Und das Geweihtsein klingt ja fast schon etwas barock. Andererseits finde ich es ein griffigeres Wort als das Wort geheiligt, weil heilig, das klingt so stark persönlich, dass ich ein braver Junge bin, dass ich nicht Nägel beiße und dass ich meine Steuern zahle. Aber heilig heißt ja primär nicht, dass man ein guter oder ein lieber oder ein gehorsamer Mensch ist, sondern im ursprünglichen Sinne des Wortes heißt heilig nichts anderes als für einen besonderen Zweck abgestellt. Und in dem Sinne ist das Wort geweiht, finde ich, ein sehr gutes Wort. Das heißt, die Einheit unter uns beruht einerseits einmal darauf, dass wir für Jesus und für seinen Dienst abgestellt sind oder eben geweiht sind. Ein zweites, worüber er spricht im Vers 14, ich habe ihnen dein Wort weitergegeben. Das heißt, ein zweiter Teil oder ein zweiter Pfosten des Fundamentes unserer Einheit ist die Richtschnur des Wortes Gottes, dass wir uns an seinem Wort orientieren. Das ist zwar selbstverständlich, aber ich denke, es ist hilfreich, dass wir das nochmal sagen, weil in manchen Fragen geht es eben nicht darum, was ist meine persönliche Meinung, sondern was sagt die Schrift dazu. Und dann eine weitere Einheit ist, dass wir zwar in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Das haben wir sicherlich schon oft gelesen und gehört, aber ich finde das noch einmal unheimlich spannend, dass Jesus hier davon spricht, obwohl die Welt, das sagt er in dieser Stelle ja auch, uns hasst, ein Stück weit auch, weil wir uns an dem Wort orientieren, folgt er nicht meinem pastoralen Instinkt, der sagen würde, gut, wenn die Welt sie hasst, dann nehmen wir sie aus der Welt heraus. Nein, sondern ganz bewusst sie in der Welt lassen, aber gleichzeitig sie bewahren davor, dass sie nicht wie die in der Welt sind. Er spricht davon, sie gehören nicht zur Welt so wenig, wie ich zur Welt gehöre. Das heißt, eine Spannung, die ganz maßgeblich zu unserer Berufung gehört, dass wir in dieser Welt sind, dass wir anders sind, dass wir ein erkennbares Profil haben, aber dass das Anderssein uns nicht aufreibt, weil eben er betet für uns, dass wir und auch jene, die durch uns zum Glauben finden, bewahrt sind in dieser Welt. Und ein letzter Aspekt, den ich ja zum Thema der Einheit oder dieses Lebens in der Welt, aber nicht von der Welt, aus dieser Stelle herauslesen möchte, ist, er spricht davon ganz am Anfang, dass er seinen Jüngern die Freude gegeben hat und sagt, ich möchte, dass sie meine Freude in Fülle haben. Das heißt, ein Zeichen davon, dass wir wirklich so leben in der Welt, wie Jesus sich das vorstellt, ist, dass wir freudig sind und nicht mit verzogenen Gesichtern. Ein anderes, Vers 22, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben. Das heißt, ein zweiter Aspekt dieser Einheit und dieses in der Welt leben ist, dass wir von seiner Herrlichkeit erfüllt sind. Und das ist ein unheimlich mächtiges Wort im Griechischen, die Doxa. Das heißt, dass das Gewicht, das Licht Gottes auf uns ruht. Und dass wir in diesem Leben in der Welt, aber nicht von der Welt, ein prophetisches Zeichen abgeben dafür, was es bedeutet, ganz Jesus geweiht zu sein. Das ist die eine Stelle. Die andere, die ich ansehen möchte, ist bei Weitem weniger weit verbreitet oder weniger oft angesehen. Es sei denn, ihr wart eben bei dem Leiterkreiswochenende dabei. Und zwar, das ist eine etwas abstruse Stelle, kann man nicht sagen, aber doch eine etwas ungewöhnliche Stelle aus dem Jeremia 35. Und Jeremia lädt den König und sein Gefolge ein zu einer prophetischen Handlung. Ich lese hier aus Jeremia 35, beginnend mit Vers 2. Geh zum Haus der Rechabiter mit ihnen und führe sie ins Haus des Herrn in eine der Kammern und gib ihnen Wein zu trinken. Das heißt, er sagt, da gibt es eine Gruppe, ist zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar, wer die sind, innerhalb des jüdischen Volkes. Und er soll dorthin gehen und sie sozusagen zu einer Weinkost von Tollinger oder was immer einladen. Und dann steht hier Vers 5, und ich setze den Söhnen des Hauses der Rechabiter Krüge voll Wein und Becher vor und sprach zu ihnen, trinkt Wein. Darauf antworteten sie, wir trinken keinen Wein, denn Jonadab, der Sohn Rechabs, unser Vater, hat uns geboten und gesagt, ihr sollt keinen Wein trinken, weder ihr noch eure Kinder ewiglich. Ihr sollt auch kein Haus bauen, keine Saat bestellen, keinen Weinberg pflanzen noch besitzen, sondern euer Leben lang in Zelten wohnen. Das heißt, man muss sich das vorstellen, in irgendeiner Weise hat der Prophet sich da was ausgedacht. Sie gehen zu diesen Rechabitern hin, wissen so gar nicht recht, wer die sind, und laden sie eben ein, Wein zu trinken. Und die antworten darauf, niemals, weil das tun wir nicht. Und nicht nur das tun wir nicht, sondern wir bauen auch keine Häuser, wir bestellen keine Saat und keine Weinberge, sondern wir leben in Zelten. Und wenn man das so hört, dann klingt das zumindest ein Stück weit willkürlich. Und dieser Frage möchte ich ein bisschen nachgehen. Wie ist das mit Berufung? Auch Berufung des Wise, ist die willkürlich oder ist sie das nicht? Als Beispiel dafür möchte ich unsere jüdischen Freunde nehmen, die, wenn sie gläubig sind, koscher leben. Und ich weiß nicht, wer sich von euch schon mal die Regeln angesehen hat, die Speiseregeln, was man da essen darf und was man da nicht essen darf, dann gibt es manche Dinge, da kann man sagen, gut, im Nahen Osten Schweinefleisch, keine vernünftigen Kühlmöglichkeiten, das ist gefährlich wegen Trichinose. Aber andere Dinge, wie so gespaltene Hufe, ja, solange sie wiederkäuen und nicht, es klingt unheimlich willkürlich ein Stück weit. Und das ist auch der Grund, wieso es viele Juden gibt, die sagen, also das tue ich mir nicht an. Gerade auch, dass man zum Beispiel kein Fleisch und Fleischiges und Milchiges zusammen essen kann, das bedeutet, ich kann keinen Cheeseburger essen, das ist furchtbar. Tatsache ist aber, dass spirituelle Juden sagen würden, das ist nicht willkürlich, weil die Tatsache, dass es eine Reihe von Dingen gibt, die ich nicht tun darf, jetzt im besonderen Fall im Essen, bedeutet, dass ich dreimal am Tag daran erinnert werde, dass ich anders bin. Insofern ist es nicht willkürlich, sondern es ist ein Stück weit eine Hilfe für mich persönlich, mich daran zu erinnern, dass ich eine Berufung habe. Es ist immer wieder auch eine Möglichkeit, dass sich meine eigene Treue erprobt. Und es ist aber auch ein Stück weit ein prophetisches Zeichen, weil andere sehen, dieser Mensch ist Gott geweiht und deshalb tut er das nicht, obwohl er gern Schrimp essen würde. Und das ist genau die Lektion, die auch Jeremia eigentlich aus dieser prophetischen Handlung zieht, dass er nämlich sagt, Vers 8 hier, in Vers 12, dass er sagt, diese Rechabiter haben ja diesen Auftrag nicht von Gott bekommen, sondern nur von ihren Vätern. Und die sind sogar sozusagen der Tradition ihrer Väter treu. Und ihr seid nicht in der Lage, den Geboten Gottes treu zu sein. Das heißt, das ist ein Stück weit die prophetische Aussage. Nochmal anders formuliert, ich weiß nicht, ich nehme an, viele von euch haben ähnliche Erlebnisse. In meiner Familie gab es eine ganze Reihe von Hausbräuchen. Zum Beispiel, wie das Sonntagmittagessen abläuft, dass wir davor in die Kirche gehen und dass wir dann alle da sind und dass wir nicht fernsehen oder auch wie wir den Advent pflegen und so weiter. Und natürlich als aufgeweckter 10- oder 11-Jähriger war für mich die Frage, wieso muss das sein? Und die Antwort meines Vaters war darauf immer eine sehr unbefriedigende, nämlich wir Steinbereitners machen das so. Und damals habe ich das natürlich nicht so recht verstanden. In der Zwischenzeit ist mir aber klar, dass diese Hausbräuche maßgeblich uns nochmal Identität gegeben haben. Dass wir als Familie manche Dinge anders gemacht haben als viele unserer Nachbarn. Zum Beispiel viele meiner Schulkollegen, die praktisch am Wochenende immer machen konnten, was sie wollten, während meine Familie ins Konzert ging miteinander und so weiter. Das heißt, es gab uns Identität und es gab uns Einheit. Das war etwas, was wir gemeinsam taten und woraus sich auch nochmal ein Stück weit unsere Identität als Familie gründete. Daraus, und mein Vater war ganz, das war kein Urteil über andere, die das anders taten, aber in unserer Familie macht man das so. Und ein Stück weit jede Berufung ein Stück weit in diesem Sinne willkürlich, aber doch nicht willkürlich, weil sie ist spezifisch für uns, weil sich Gott für uns etwas gedacht hat. Es bedeutet nicht, dass alle anderen das auch so machen müssen, aber sie grenzt auch ein, was wir tun und, das fällt manchen von uns besonders schwer, was wir nicht tun. Ein paar Beispiele für Hausbräuche, die vielleicht uns bekannt sind. Wer die Marienschwestern von Darmstadt kennt, der weiß, dass man dort keine 5 Stunden bei ihnen sein kann, ohne dass man für Israel betet. Sie erwarten jetzt nicht, dass alle in der gleichen ausgiebigen Weise für Israel beten, aber das ist ihr Auftrag. Wir haben eine Kommunität in unserem Netzwerk Schwert des Geistes in Polen, in der Nähe von Krakau, und dort gehört es zu dem Dabeisein dazu, dass man keinen Alkohol trinkt. Nicht, weil sie die Rehabiter so gern haben, sondern weil Polen seit Jahrzehnten, eigentlich seit dem Kommunismus, ein irres Problem mit Alkoholismus hat. Und deswegen haben sie gesagt, wir wollen ein prophetisches Zeichen leben und keinen Alkohol trinken. Und auch wiederum kein Urteil, die Alkohol trinken, aber das empfinden wir als Teil unserer Berufung. Oder wer von euch die Amish kennt, die in den Pferdewägelchen herumfahren, gerade in den USA, die haben auch beschlossen, ein Stück weit hören auf Gott, was ist unsere Berufung auch gerade, was Technologie betrifft. Deswegen haben die keine Handys und so weiter und so fort. Und ich gebe viele andere Beispiele, die man erwähnen kann, zum Beispiel auch Jugend mit einer Mission. Die Art und Weise, wie die sich finanzieren, ist durch persönliches Fundraising, obwohl man das auch anders machen könnte. Der Punkt ist jener, dass Berufung immer ein Stück weit auch besonders ist und davon abhängt, was Gott sich für uns ganz konkret vorgestellt hat. Ich schließe diese Bibelstelle, ich gehe ganz zum Ende dieser Bibelstelle, nämlich Verse 18 und 19. Aber zum Haus der Rechabiter sprach Jeremia, so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, weil er dem Gebot eures Vaters Jonadab gehorcht und all seine Gebote bewahrt und nach allem gehandelt hat, was er euch geboten hat, darum spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, es soll Jonadab, dem Sohn Rechabs, nie an einem Mann fehlen, der vor mir steht. Das heißt, er verheißt diesen Rechabitern aufgrund ihrer Treue Nachkommen oder Fruchtbarkeit. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Lektion, dass die Fruchtbarkeit von Individuen, aber auch von ganzen Werken, Gemeinden, maßgeblich davon abhängt, ob wir in der Lage sind, auch treu unsere Berufung zu leben. Ich habe am Leiterkreiswochenende das Beispiel gebracht, ich bin relativ gut bewandert mit der Geschichte von katholischen Orden. Und gerade in den 60er Jahren haben ganz viele katholische Klöster und Orden beschlossen, Wir wollen nicht mehr so strikt sein. Wieso braucht man wirklich eine Kutte tragen oder ein Habit? Wieso müssen wir so streng sein und so weiter? Und haben viele Dinge, die vorher ganz klar zu ihrem, ja, zu ihrer Prägung gehört haben, haben sie abgelegt. Viele Nonnen sind auf einmal also unerkennbar herumgelaufen und so weiter. Und Tatsache ist, dass das in keinerlei Weise ihrem Nachwuchs geholfen hat, sondern die katholischen Orden, die Profil weiterhin zeigen, sind die, die anziehend wirken und die auch Nachkommen haben. Ich komme zum Schluss. Gott hat uns eine, jedem Werk, jeder Gemeinde und so auch euch eine Berufung gegeben, die, und nämlich nicht nur jedem eine eigene, sondern euch gemeinsam eine Berufung geben, die gerade weil sie eine gemeinsame ist, auch euch zusammenhält und zusammenbindet. Und die spezifisch ist, die manche Dinge unter Anführungszeichen zulässt, die andere Dinge aber sozusagen ausschließt oder ausgrenzt in dem Sinne, das ist unser Ding und das ist nicht unser Ding. Und diese Berufung gibt jeden Einzelnen, aber auch einer ganzen Gemeinde, einem ganzen Werk Profil. Aber natürlich ist es nicht so, wir lesen einmal die Pariser Basis und jetzt leben wir sie schon, sondern, und deswegen glaube ich, ist dieser Prozess des Why so spannend, wir müssen es verstehen lernen und dann aber auch hineinwachsen. Es muss zu unserer werden, es muss Fleisch werden in meinem Leben, in meinem Alltag, als Mutter, als Vater, als Ingenieur, als Baumeister, was immer. Und genauso wie die Rechabiter darauf vertrauen konnten, auf diese Verheißung, glaube ich, gilt auch uns diese Verheißung, dass je treuer wir, je mehr wir unsere Berufung verstehen und je treuer wir sie leben, umso mehr können wir darauf bauen, dass Gott uns Fruchtbarkeit gibt, Nachkommen im Sinne von Menschen, Männer und Frauen, die sich auch einlassen auf die gleiche Berufung und mit uns diesen Weg gehen. Amen.
Ja, Martin, erstmal vielen Dank. Ja, Martin. Das ist irgendwie komisch. Martin, vielen Dank. Ich glaube, wir konnten da jetzt ganz viel mitnehmen. Also ich habe ganz viel mitgeschrieben und merke, ich glaube, vieles muss auch einfach nachklingen. Und ja, ich glaube, dass genau das ist, was wir jetzt auch, glaube ich, kurz brauchen, eine Zeit des Nachklingens. Ich habe gemerkt, es sind schon ein paar Punkte, die ich tiefer durchdenken muss. Natürlich bin ich froh, dass ich Cheeseburger essen darf, aber andererseits habe ich gemerkt, gibt es ja auch tatsächlich auch Punkte in dem Profil, wo ich merke, vom CV dem Essling, was ich für selbstverständlich vielleicht sogar genommen habe, uns aber in irgendeiner Weise besonders macht. Und da fallen mir ganz viele Punkte ein, was macht ein CVM besonders oder was ist ein Profil vom CVM, und ich glaube, dass das aber auch ganz individuell ist, was da jeder im CVM sieht oder auch merkt, was ist unser Profil, was ist unsere Einheit, was tut uns verbinden. Für mich persönlich war das ganz deutlich, CVM ist für mich ganz groß im Profil, eine Offenheit, eine Gastfreundschaftlichkeit, wo ich rückblickend meine ersten Begegnungen mit dem CVM immer gemerkt habe, hier bin ich willkommen, hier durfte ich sein, wie ich bin, was ich davor nirgends so diese Erfahrung machen durfte. Das sind aber meine ganz individuellen Eindrücke, meine ersten Blicke, wenn ich darüber nachdenke, was für ein Profil,
Profil
sehe ich vom CVM Essling. Und ich glaube aber, dass da jeder ganz selber mal tief innen nachschauen kann, was ist das, was mir einfällt, wenn ich an CVM Essling denke. Was ist das, was mir zuerst aufploppt, wenn ich CVM Essling höre, und was verbinde ich denn auch damit? Wir haben gedacht, wir wollen euch einfach jetzt 2 bis 3 Minuten Zeit geben, euch mit diesem, ja, mit dieser Frage auch auseinanderzusetzen. Was verbinde ich mit dem CVM? Was ist das Profil, wo ich kenne und wo ich sehe? Aber ich glaube, dass man da auch im Gespräch mit Gott, gerade in diesen 2, 3 Minuten, auch vielleicht sagen kann, was Gott eigentlich möchte, dass wir im Zephon im Essling sehen, was wir bis jetzt ganz individuell noch gar nicht gesehen haben. Weil ich glaube, ganz persönlich, dass Gott da ganz viel für uns bereithält, was wir vielleicht noch gar nicht sehen oder was wir vielleicht auch gar nicht wahrgenommen haben bis jetzt. Und vielleicht sind diese 2-3 Minuten nur ein kleiner Raum zum Nachdenken, zum in die Tiefe gehen. Aber zumindest wollen wir diesen Raum jetzt setzen. Und wenn jemand danach sagt, er hat da doch noch ganz viele Gedanken mehr, kann man sich da auch gerne noch mit der Gabriele oder mit Andreas da auch in Verbindung setzen. Aber jetzt erstmal die 2-3 Minuten. Wir wollen dann danach direkt mit einem Lied vom Lobpreisteam weitermachen. Genau. Ich gucke immer nur, dass es auch richtig ist. Und im Anschluss werde ich dann noch kurz gemeinsam beten.